ARD Sounds.
Jens, was macht dein Puls?
Achso, der will gar nicht runterkommen. Obwohl 17:45 ist, will der nicht runterkommen.
Also viele hatten ja befürchtet, dass das Gruppenfinale zwischen Österreich und Algerien sowas wie die Schande von Gijón 2.0 wird. Ich sag mal so, es ist unentschieden ausgegangen, aber anders als alle erwartet haben. Und damit erstmal herzlich willkommen zum Sportschau-WM-Update.
Das war absurd.
Wenn innerhalb einer Minute aus der Schande von Gijón die Schmach von Kansas wird und dann wieder die Rolle rückwärts kommt. Ey, ich fange langsam an, diesem WM-Modus dann doch irgendwie was abzugewinnen. Aber wollen wir vielleicht einfach unseren Kollegen aus Österreich das Ganze mit dieser ganzen Dramatik nochmal schildern lassen?
Let's go.
Also das hier war die 93. Minute.
3:2 für Algerien. Österreich wird gleich die Heimreise antreten. Minute 93. Alter Schwede, geht's euch noch? Das gibt's ja nicht.
Ja, das gibt's ja nicht. Und dann kam die 96.
Komm, lasst uns den Ausgleich schießen. Dann bleiben wir drin, ansonsten fahren wir heim. Sabitzer auf Gregoritsch, köpfelt auf. Kalajdzic, 3:3, 3:3. Sascha Kalajdzic, 3:3.
Das ist halt wirklich so geil, weil dieses Spiel eine Viertelstunde lang war. Ja, okay, dann einigen sie sich halt auf unentschieden, weil beide weiterkommen. Aber also, keiner von denen muss sich irgendwas vorwerfen lassen. Das ist natürlich bitter für Iran, weil die Iraner dadurch jetzt ausgeschieden sind, aus der Liste der besten Gruppen Dritten rausgerutscht sind. Aber ich finde, bei so einem Spiel haben es auch beide verdient, weiterzukommen.
Ja, also was ich mich halt frage, ne? Es steht ja 2:2, ungefähr eine Viertelstunde vor dem Ende. Und es ist ja bis dahin auch irgendwie mehr oder weniger ein abwechslungsreiches Spiel. Österreich erstaunlich tief und passiv. Das wirkte auf mich dann schon irgendwie so, als wenn die einen anderen Plan haben als sonst, so nicht klassisch Rangnick, machen dann trotzdem 1:0 durch Arnautovic, dann Ausgleich Algerien, auch irgendwie kurioses Tor, weil der Ball überhaupt von der Eckfahne erst im Feld gehalten wird, dann wird Riyad Mahrez da an dieser Eckfahne, wo der Ball dann halt wieder ins Feld zurückspringt, umgegrätscht, dann krallt sich in Algerier den Ball trotzdem, läuft in den Strafraum rein, halb Österreich grätscht am Ball vorbei und er haut ihn oben in den Winkel rein. Dann fällt das 2:1 für die Österreicher, wieder Ausgleich und dann ist ja irgendwie so das Gefühl, okay, die haben sich jetzt geeinigt.
Ja.
Aber warum kommt denn dann auf einmal in der Nachspielzeit Algerien auf die Idee, doch noch auf Sieg zu gehen?
Das war, glaube ich, genau das Ding. Dass es sah so aus nach dem Motto, okay, wir haben es jetzt beide versucht, in Richtung Sieg zu gehen. Das hat nicht geklappt und ein Unentschieden reicht uns beiden. Und wir saßen ja da und haben gesagt, eigentlich könnte man das Spiel abpfeifen. Es wäre ja auch nur noch eine Minute Nachspielzeit übrig gewesen. Und da wollte ich gerade sagen, ich glaube, Algerien macht noch einen. Weil das für mich so in der Luft lag, dass vor allem Österreich sich so zurückgelehnt hat. Weil Algerien hat den Ball ja dann schon so in den eigenen Reihen zirkulieren lassen.
Aber auch nicht zielstrebig.
Nee, das nicht. Also die haben ja viel hinten rumgespielt. Aber es war klar, wenn sich irgendwo was ergibt, wenn irgendein Spieler dann doch durchstartet, wird Österreich völlig überrumpelt sein.
Ja, aber meinst du, das war so ein Plan, um tatsächlich dann nachträglich doch noch irgendwie so dieses Gijón-Thema abzuschließen aus algerischer Sicht.
Meinst du, die wollten noch ihre Rache?
Ja, so für die, also wirklich so, weil auf einmal bam. Und
die
und dann
Spieler waren ja nicht mal auf der Welt, die da jetzt auf dem Platz gestanden haben. Also das ist irgendwie.
Das war, also keine Ahnung, ja, dann fällt das 3:2, Riyad Mahrez, auf einmal frei vom Keeper. Ja, und den Rest habt ihr gerade gehört. Dann irgendwie Kalajdzic, den wechselt Rangnick dann auch noch ein. Als das Tor fällt für die Algerier wechselt Rangnick Kalajdzic ein und das war der erste Ballkontakt von dem und der einzige, glaube ich, im ganzen Spiel, ne? Köpfte Ball ins Tor 3:3 und am Ende alle so, ja, war doch nett.
Geile, ja, wirklich.
Geil, sind wir beide
schön,
weiter.
Ja, genau, konnten beide feiern und eigentlich hat Österreich ja jetzt das Schwerere losgezogen, weil für Österreich geht es ja gegen Spanien weiter, Algerien spielt gegen die Schweiz. Aber ey, geil, geiles Spiel.
Mach nochmal an, bitte.
3:3, 3:2, 3.
Also falls es irgendjemand nicht mitgekriegt hat, das Spiel ist 3:3 ausgegangen.
Hat er aufgeköpfelt.
Lass uns mal noch über das Parallelspiel sprechen, auch wenn das sportlich jetzt nicht mehr die ganz große Bedeutung hatte. Jordanien war ja vorher schon raus und Argentinien vorher schon sicher Gruppensieger. 3:1 haben die Argentinier gewonnen. Erstmal ohne Lionel Messi. Wir waren uns ja eigentlich beide sicher, dass der starten wird.
Ja, lagen wir beide falsch offensichtlich. 9 Wechsel in der Startelf. Aber es ist dann auch trotzdem total beeindruckend, wie souverän. Ich meine, Jordanien hat ja wirklich auch den anderen beiden Gruppengegnern Probleme bereitet. Mhm. Denen ist das einfach komplett Laterne. Die starten dann mit der B11 und haben alles im Griff. Traumfreistoß, Lo Celso zum zum 1-0 links oben in den Knick, also mit links oben links in den Knick rein. Dann kriegen sie einen Elfmeter, den verwandelt Lautaro Martinez total souverän. Man muss sagen, der Anschlusstreffer, das war richtig gut rausgespielt von den Jordaniern. Aber dann kommt halt Leo Messi.
Ja, der stand ja schon am Spielfeldrand, als der Anschlusstreffer gefallen ist. So richtig nach dem Motto, dass Jordanien dachte, ach komm, dann müssen wir jetzt, weil wenn der kommt, dann haben wir ja gar keine Chance mehr.
Ja, genau. Dann kommt er halt rein und dann, ja, kriegt er, also es war der zweite Freistoß, den er bekommt und den, ja, verwandelt er halt.
Messi!
Der nächste.
Was man halt so macht, wenn Messi im 7. WM-Spiel in Folge trifft.
Ja.
Aber immerhin hat er seinen Mannschaftskollegen die Chance gegeben, dann auch 2 Tore ohne ihn zu erzielen. Und ich finde, Argentinien ist das perfekte Beispiel, was man mit so einem letzten Gruppenspiel anfangen kann, wie man sich das Selbstvertrauen noch aufpolieren kann für die K.O.-Phase und ist für mich nach der Gruppenphase das beste Team.
Ja, die Franzosen stinken da schon gut mit, muss man sagen.
Ja, aber ich finde, so dieses Teamgefüge auch, das muss man halt auch sagen, von Frankreich hast du halt keine B11 gesehen.
Das stimmt, aber haben die überhaupt eine?
Ja, stimmt, die sind 3 A11s angereist. Ja, genau.
Also was ich bei Argentinien so beeindruckend finde, ist so diese Souveränität, mit der die immer eine Überzahl in Ballnähe herstellen. Die sind unpressbar. Und deswegen ist es auch so schwierig für so Gegner wie so Jordanien oder so, glaube ich, gegen die wirklich Gefahr zu entwickeln. Mhm. Weil die halt einfach so souverän sind und immer eine Lösung haben. Das ist schon beeindruckend. Ich habe den Eindruck, die sind auch wirklich nochmal eine Ecke besser geworden.
Ja. Wird auf jeden Fall schwierig für Kap Verde dann im 16. Finale. Aber ey, In Gruppe K hat sich an der Reihenfolge in der Tabelle nichts mehr geändert. Aber trotzdem ist da was passiert. Ist es eine Überraschung oder ist es eine Sensation?
Dass Kongo weiter ist?
Dass Kongo weiter ist.
Ich finde,
3-1 gegen Usbekistan gewonnen.
Gemessen am Verlauf dieser Gruppenphase ist es eine Überraschung. Also es ist jetzt nicht so sensationell, weil die schon öfter gezeigt haben, dass sie richtig gut sind. Und dass sie dann jetzt sich von Usbekistan nur kurz aufs Glatteis locken lassen. Ja, ist dann, finde ich schon auch, also war, finde ich, am Ende schon auch zu erwarten. Wir haben ja gestern eigentlich auch gesagt, dass die für uns eigentlich eher der Favorit sind.
Ja, nach 10 Minuten aber 0-1 schon hinten gewesen, hätten sogar viel früher schon in der ersten Minute hinten liegen können. Ich finde, danach haben sie viel probiert, es hat nicht so richtig was funktioniert, aber dann, ja, so kurz vor der Halbzeitpause richtig aufgedreht, nach der Halbzeit dann das klar bessere Team, 15-1 Torschüsse und eben 3-1 gewonnen. Und jetzt dann im 16. Finale mit dabei, da gucken wir gleich drauf. Wir kommen erstmal zu dem Parallelspiel Kolumbien gegen Portugal. Portugal musste, um Gruppensieger zu werden. Kolumbien wollte, das finde ich, hat man schon gesehen, aber trotzdem war es am Ende 0-0.
Musste Portugal wirklich? Also
um Gruppensieger zu werden.
Ja, aber sie, also so wie sie gespielt haben, war das jetzt nicht ihre erste Priorität.
Ja, stimmt. Das ist ja halt auch, die beiden wussten ja auch schon, gegen wen es geht. Also wer dann halt die Gegner im 16. Finale sein werden. Portugal trifft jetzt halt auf Kroatien und Kolumbien auf Ghana. Vielleicht hat Portugal auch gedacht, lieber Kroatien, also ein Team, das mitspielt, als so gegen defensives Bollwerk.
Oder es war gar nicht so berechnend und die sind einfach wirklich nicht besser, als sie heute gezeigt haben. Und das Usbekistan-Spiel lag dann halt auch zu sehr großen Teilen an Usbekistan. Also Portugal wieder richtige Probleme, überhaupt mal in die Tiefe zu kommen. Gar kein Tempo im Spiel. Ronaldo wieder mehr oder weniger Fremdkörper.
Das so kann es halt nur in jedem zweiten Spiel.
So, ja, kann sein. Kolumbien viel zielstrebiger. Die haben es halt geschafft, übers zentrale Mittelfeld, die so hinterlaufen haben, immer wieder mal Tempo in die Tiefe zu bekommen und dadurch dann auch Portugal vor mehr Probleme zu stellen. Bei den Portugiesen kann ich mich eigentlich nur an eine Torchance erinnern, so richtig in der ersten Halbzeit. Bruno Fernandes, da ist es halt mal geklappt, dass sie über rechts durchgekommen sind und in den Rückraum spielen konnten. Aber ansonsten, ich fand auch das Umschaltverhalten von Portugal, die gewinnen den Ball, die haben die Chance, in freien Raum zu gehen und dann rücken die auf wie so eine Altherrenmannschaft. Da ist irgendwie einer unterwegs. Und
dabei waren die Kolumbianer ja mit der ältesten Startelf ihrer WM-Geschichte am Start.
Ja, und dann am Ende macht Kolumbien vermeintlich noch das Siegtor in der Nachspielzeit. Und das wird dann knapp wegen einem ganz, ganz knappen. Das hatten wir schon so einen Fußspitzenabseits bei dieser WM. Ich kann mich nicht erinnern.
Ich kann mich ehrlicherweise auch nicht erinnern. Und nach den Bildern, die wir gesehen haben, bevor halt diese Grafik eingeblendet war, waren wir uns ja eigentlich total sicher, dass das nie im Leben Abseits ist.
Genau. Ja, also das Tor wurde dann aberkannt und deswegen am Ende irgendwie Glück für Portugal. Aber naja, sie sind ja als Zweiter in der Gruppe.
Ja, hätte ja nichts geändert an der Reihenfolge in der Tabelle. Ja. Ne? Also Portugal jetzt halt eben 5 Punkte, Kongo 4, Kolumbien 7 Punkte, ja. Aber uns fehlt noch der Gegner von Kongo im 16. Finale und das ist England. Mhm. England hat ja zum Schluss in der Gruppe L dann doch noch mit 2-0 gegen Panama gewonnen. Der 10. Sieg im 11. Spiel für Thomas Tuchel. Und weil Panama jetzt nicht nur ohne Punkte, sondern auch komplett ohne Tore nach Hause fährt und damit das einzige Team ist, das seine Torhymne bei dieser WM noch nicht gehört hat, spielen wir sie einfach.
Nice.
Hätte man eigentlich hören können, oder?
Ja. Fast schade, dass... Nee. Ist wirklich schade, ja, dass Panama nicht getroffen hat.
Ja, schon. Wobei, ganz kurz wurde sie ja einmal dann angespielt im Stadion. Nur das Tor hat halt auch nicht gezählt.
Kompliziert für England, weil Panama halt das genauso versucht hat wie Ghana, haben sie dann auch ganz gut hinbekommen. Also eigentlich so gut wie keine Möglichkeit gegeben, über den Flügel durchzubrechen. Immer versucht, so oft wie möglich 1-gegen-1 in Ballnähe herzustellen. Kane zugemacht. Irgendwann hat das dann nicht mehr geklappt, weil England dann auch so ein bisschen brechstangig hingegangen ist und dann einfach mal aus dem Halbfeld reingeflankt hat. Also gar nicht mehr versucht hat, wirklich tief zu kommen auf dem Flügel, sondern einfach irgendwie von außen rein und dann wird der Kane das schon irgendwie machen. Das hat dann zumindest dazu geführt, dass es mal eine Ecke gab und ja, die Ecke ist dann von Jude Bellingham so in Ringermanier am Fünfer so reingespitzelt worden.
Ja, das, ich finde reingespitzelt passt sehr gut. Und dann hat Harry Kane ja auch noch selbst getroffen und ist jetzt der englische Rekordtorschütze.
Genau, mit dem 11. Tor, was er gemacht hat.
Ja, davon allein 4 gegen Panama. Also nicht in dem Spiel gestern, sondern
insgesamt.
Insgesamt, ja. Mhm. Kroatien gegen Ghana. Ein 2-1-Sieg der Kroaten reicht beiden fürs Weiterkommen. Und da habe ich an dich die Frage, war Kroatien für dich die reifere Mannschaft mit einem Altersdurchschnitt von 30,
also eigentlich war ich lange von Kroatien enttäuscht, weil sie wieder dasselbe gemacht haben wie gegen Panama. Am Anfang finde ich schlüssiger Plan, versuchen Ghana erstmal das Spiel zu überlassen, dann punktuell ins 1-gegen-1-Pressing zu kommen, um dadurch dann hohe Umschaltmomente zu bekommen. Sie gehen dann durch einen Fernschuss in Führung und danach stellen sie Spielen ein. Und sind dann viel zu tief und die schießen 40 Minuten gar nicht aufs Tor. Und dann kriegen sie halt auch nach einem Freistoß auf einmal das 1-1. Da habe ich gedacht, okay, das hat er jetzt nicht anders verdient. Aber dass sie dann noch zurückkommen, hat schon eine Reife. Ne? Haben dann auch wieder nach einer weiteren Standardsituation noch das 2-1 erzielt und damit das Spiel dann auch noch gewonnen.
Ja, und das waren die ersten Gegentore für Ghana in diesem Turnier. Und Kroatien macht aus einem XG-Wert von 0,4 zwei Tore.
Ist okay.
Das finde ich auch okay. Muss jetzt oder darf gegen Portugal spielen. Mhm. Ghana spielt gegen Kolumbien und England eben gegen Kongo. Dann ein Spiel hat noch gefehlt, das sich dann halt auch erst in der Nacht durch diese Konstellation mit den Gruppendritten ergeben hat. Belgien wird gegen Senegal spielen. Ansonsten schaut einfach mal auf sportschau.de vorbei, da gibt es die Übersicht mit den 16. Finals. Und da seht ihr dann auch, dass Schottland raus ist. Bin ich ein bisschen traurig. Mhm. Aber gut, die längste Gruppenphase aller Zeiten ist damit Geschichte. Es geht rein in die längste K.O.-Phase aller Zeiten bei einer WM. Vorher sprechen wir aber noch über die deutsche Nationalmannschaft. Die ist ja dann auch morgen schon wieder dran. Also die hat auch eine kurze Pause. Und unsere Reporterin Kerstin von Kalkreuth, die ist mit dem DFB-Team in Winston-Salem und feiert heute ihr Podcast-Debüt bei uns, Kerstin. Da wäre eigentlich eine Kiste fällig, oder?
Ja, mindestens eine. Aber bis die Kiste bei euch ist, sind wir ja vielleicht auch schon wieder da.
Ja, das ist möglich. Ich habe mich auch gefragt, gestern war ja Rudi Völler auf der deutschen Pressekonferenz. Ist das ein Zeichen, wenn sich der Sportdirektor da hinsetzt und eben nicht Trainer und Spieler, wie man das sonst so kennt?
Nee, der Julian Nagelsmann, der kommt heute wieder. Das ist so turnusgemäß bei der deutschen Mannschaft, dass gestern kein Spieler da war. Naja, das, ich glaube, die hatten nicht so allergrößte Lust. Aber nach diesem Spiel muss Rudi Völler kommen, weil Rudi Völler macht dann Rudi Völler Dinge. Der sagt, dass das natürlich alles nicht gut war. Und dann redet er über 2002, als die Deutschen in der K.O.-Runde auch gegen Paraguay gespielt haben und auch ganz fürchterlich schlecht gespielt haben und dann aber 1-0 gewonnen haben in letzter Minute. Und dann sagt er, dass die Spieler natürlich auch deswegen so schlecht waren hier bei dieser WM, weil es um nichts mehr ging und dass aber der Knoten platzen wird und dass sie beim nächsten Mal ganz anders auftreten und dass Julian Nagelsmann das alles nicht sagen kann, weil er seine Spieler natürlich in Schutz nehmen muss. Und hinterher gehen wir dann alle aus so einer Pressekonferenz wieder raus. Er schüttelt noch ein paar Hände, gibt ein paar Autogramme und alle sind beruhigt und denken, klar. Alles wird gut.
Alles super. Wird gut, Rudi.
Ja, der Rudi, der regelt's am Ende. Aber sag mal, Kerstin, spürst du da vielleicht irgendwie doch einen anderen Vibe als in den Gruppenspielen vorher? Ist das irgendwie, fühlt sich das anders an?
Ja, absolut. Also die Spannung ist natürlich jetzt richtig da. Die Spieler wissen eine Niederlage und sie fahren nach Hause. Und das ist was anderes, als drei Gruppenspiele zu machen und vor allen Dingen ein Gruppenspiel gegen Ecuador, wo es einfach um nichts geht. Also ich gehe, da bin ich bei Rudi tatsächlich. Ja. Ich glaube, dass sie da mit einer ganz anderen Haltung in dieses Spiel gehen und ganz anders auftreten werden.
Welche Rolle wird denn das Wetter morgen spielen? Weil ich habe gelesen, in Boston soll es super heiß werden und so schwül warm. Oder ist es auch vergleichbar mit Winston-Salem im Moment?
Das ist sehr süß. Also wenn man an euch denkt, die ihr ja gerade in Köln sitzt, mitten in der Hitze. In Winston-Salem sind es immer über 30 Grad und in Boston ist es mega heiß, wenn es 26 Grad sind.
Okay.
Also von daher gehen wir davon aus, dass es easy wird. Es ist hier viel schlimmer, wenn es regnet, weil die Stadien haben ja keine Dächer. Mhm. Das vergessen ja viele in Deutschland. Und dann ist alles nass und für uns Journalisten, also vor allen Dingen für die Technik, für uns persönlich vielleicht nicht so, aber unsere Technik wird da echt in Mitleidenschaft gezogen. Es soll trocken bleiben, es regnet jetzt gerade noch in Boston, von daher wird alles gut morgen.
Ja, wie macht ihr das? Zieht ihr dann allen, auch der Technik selbst, Regenjacken an oder ist das geregelt?
Richtig, ja, es gibt dann so große Planen und die wird über alle drüber gelegt und dann... Ich glaube, der Tom Bartels hat das letzte Spiel in Philadelphia im Liegen nachher zu Ende kommentiert unter der Plane. Da passen wir uns den Wetterbedingungen an.
Wie wird denn jetzt so der Tagesablauf sein heute und morgen?
Also die Mannschaft trainiert heute nochmal in Winston-Salem, ein letztes Mal vor diesem Spiel. Das ist ja diesmal besonders wichtig, weil der Abstand zum letzten Gruppenspiel gegen Ecuador so wahnsinnig kurz ist. Dann gibt es ein Mittagessen, am frühen Nachmittag geht es zum Flughafen hier in Winston, das ist nicht weit weg vom Mannschaftshotel. Und roundabout 15 Uhr werden die dann fliegen nach Boston. Und Kai Havertz und Julian Nagelsmann, die fahren dann direkt weiter bis zum Stadion. Die dürfen zur Abschlusspressekonferenz. Und wenn da irgendwann Rudi Völler sitzt, dann weißt du, da stimmt wirklich irgendwas nicht.
Ja, darauf wollen wir wirklich nicht hoffen. Nee. Kerstin, habt eine gute Reise.
Danke euch.
Irgendwie auch krass, dass es jetzt so schnell schon wieder weitergeht. Ne? Gefühlt ist das Spiel einen Tag her und dann steht schon direkt das nächste an. Findest du, dass das ein Vorteil ist nach so einer bitteren Niederlage dann auch irgendwo?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das... du musst ja eigentlich direkt nach dem Spiel schon anfangen, dich auf das nächste vorzubereiten. Und das ist... Du hast ja gar keine Zeit.
Du wusstest halt da ja noch nicht, wer der Gegner ist.
Ja, aber ich meine jetzt gar nicht so konkret, dass du in irgendwelche Details gehst, sondern es geht ja darum, dass du quasi für dich das Geschehene quasi abhakst und dann dich darauf fokussierst, dass es halt jetzt einfach do or die ist. Mhm. Ich bin mir sicher, dass es ein Vorteil ist für die Spieler, weil die sich dann nicht zu lange mit dem nicht so besonderen Spiel aufhalten.
Ja, der Bundestrainer hat ja eigentlich ausgeschlossen, dass da jetzt groß gewechselt wird, sondern er wird wahrscheinlich an seiner Startelf weitestgehend festhalten. Rudi Völler hat aber erzählt, der hat im Training zugeguckt, anders als die Pressevertreter durfte er da natürlich zugucken. Und der hat gesagt, das, was er in diesem Spielersatztraining direkt am nächsten Tag gesehen hat, das hat ihm durchaus gefallen.
Ich habe jetzt gestern die Trainingseinheit gesehen von den Spielern, die gar nicht gespielt haben, die wenig gespielt haben. Das war... außergewöhnlich gut. Die Jungs sind toll mit, super mit. Auch für diejenigen, die wirklich noch keine einzige Minute gespielt haben oder auch die, die nur ein paar Minuten gespielt haben, absolut vorbildlich.
Ja, von denen, die noch gar nicht gespielt haben, gibt es ja nur zwei. Das sind Nick Woltemade und Hassan Ouedraogo. Aber es gibt natürlich viele Spieler, die noch nicht viele Einsatzminuten hatten, dadurch, dass der Bundestrainer halt nicht so der große Freund von Rotation ist. Gibt es da jemanden, den du jetzt bringen würdest, von dem du sagst, das ist genau der Richtige gegen Paraguay?
Ich habe da sogar mehrere, aber sag mal, wen du da sehen würdest. Oder siehst du niemanden? Bist du weiter bei der Aufstellung, die wir bisher immer gesehen haben?
Bin ich tatsächlich nicht. Ich glaube, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Umstellungen gerade auf den Außenpositionen, also Verteidiger und auch Angriff, was bringen könnten, weil die jetzt gegen Ecuador nicht ganz so gut ausgesehen haben. Ich bin immer noch an dem Punkt, dass Jamal Musiala für mich noch nicht so sicher ist einfach. Er wirkt oft so, als würde er Zweikämpfen lieber aus dem Weg gehen, was ich absolut verstehen kann nach so einer Verletzung. Aber dann ist es natürlich schwierig, wenn du gegen solche Mannschaften spielst.
Okay, und wen würdest du dann für Musiala sehen?
Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage. Ne? Also eigentlich müsstest du ja dann fast komplett umstellen, wenn du jetzt wirklich sagst, so die Außen matchen den Gegner nicht, dann... Bist du halt an dem Punkt, stellst du die Verteidigung um, stellst du die Offensive um, stellst du komplett um. Ich bin immer noch absolute Befürworterin von Jamie Leveling, weil ich finde, dass der dem Spiel halt wirklich was geben kann. Vor allem, wenn du dann einen Dennis Undorf in der Mitte hättest, der dann Zielspieler sein könnte. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Nick Woltemade was bringen könnte, weil der durch diese wuselige Art, die er ja hat, obwohl er so groß ist, also der ist ja nicht der klassische ich stehe in der Mitte und köpfe einen Spieler, sondern halt, der kann sich ja auch wirklich ganz gut durchkombinieren. Den könnte ich mir da auch gut vorstellen.
Also durchkombinieren würde ich sagen, ist gegen Paraguay tatsächlich ein Skillset, was du brauchst. Haben wir gestern schon drüber gesprochen. Versuch's über die Flügel und da bin ich nicht sicher, ob die deutsche Mannschaft das tatsächlich hinbekommt, weil ich da halt einfach auch mich frage, wer soll dann da spielen? Oder du fängst dann an, irgendwie Florian Wirtz rauszunehmen, was auf keinen Fall passieren wird. Du brauchst ansonsten, glaube ich, sehr, sehr niedrige oder kurze Ballbesitzzeiten und ein hohes Maß an Kombinationsspiel. Und da bin ich dann, also finde ich, kann man mit Woltemade könnte man tatsächlich gehen. Ich finde aber, so wie Undav und Havertz zusammen funktioniert haben bis hierhin, wenn man sie mal zusammen gesehen hat, ist das was, wo ich, glaube ich, dann tatsächlich noch eher zu tendieren würde.
Wen nimmst du dafür raus?
Musiala. Oder halt Sané, aber dann hast du Havertz wieder wahrscheinlich auf dem Flügel. Ja. Also das ist, also die optimale Lösung dafür gibt es dann an der Stelle nicht. Dann wird Sané wahrscheinlich dann trotzdem spielen.
Ich finde auch, Sané hat es nicht so schlecht gemacht, was die Defensivarbeit angeht, jetzt zum Beispiel gegen die Elfenbeinküste.
Ich fand auch gegen Ecuador, fand ich das auch richtig gut, defensiv. Generell war Sané okay jetzt gegen Ecuador. Nicht nur wegen des Tores, das er gemacht hat. Das wird aber generell, glaube ich, nicht so eine große Rolle spielen gegen Paraguay, weil die halt eher mit wenigen Leuten, in der Regel ist es tatsächlich dann auch die halblinke Seite mit Enciso, zumindest was ich so bisher in diesen Gruppenspielen gesehen habe, werden sie versuchen, in diese Umschaltsituationen reinzukommen. Und ob du dann immer tatsächlich den Flügelstürmer in der Rückwärtsbewegung brauchst, weiß ich nicht. Ich habe noch zwei andere Kandidaten,
Also du wirfst komplett variieren. Die Rotationsmaschine an?
Ja, so komplett überhaupt nicht.
Okay.
Ich möchte Joshua Kimmich nicht mehr als Rechtsverteidiger sehen, weil ich glaube, dass er einfach als Mittelfeldchef viel, viel wichtiger für diese Mannschaft sein kann. Mhm. Und ob dann da Waldemar Anton spielt, der kennt die Rechtsverteidigerposition besser als Malik Chau. Oder halt Malik Chau. Irgendwas hat sich der Bundestrainer ja bei der Einwechslung gedacht.
Ja, wobei, das sind beides für mich jetzt nicht die Rechtsverteidiger.
Naja, du hast halt keinen wirklichen Rechtsverteidiger als Alternative. Du hast
eine Alternative für Kimmich.
Ja, und dann wäre Waldemar Anton derjenige, der da für mich in Frage käme, wenn du mal überlegst, wie die deutsche Mannschaft das dann über die rechte Seite spielt. Es ist ja nicht so, dass der Rechtsverteidiger tatsächlich für eine Doppelung des Flügels offensiv gebraucht wird, sondern du hast in der Regel ja Joshua Kimmich im Spielaufbau zentral. Und diese Rolle im Dreieraufbau kann natürlich auch Waldemar Anton spielen mit seiner Passsicherheit. Ja. Und dann hättest du Joshua Kimmich wie bei den Bayern am häufigsten in der Rolle davor. Als Spielgestalter, als Spieleröffner nach dem ersten Pass, der aus der Abwehr gespielt wird. So, ich glaube, dass er da einfach wichtiger ist. Und deswegen sehe ich da eine Änderung. Und Stichwort hohe Ballzirkulation, Kombinationsspiel, hoher Spielfluss, hohes Tempo. Da fand ich Nadim Amiri auch richtig gut, weil er halt auch eben so von seiner Spielanlage immer wieder mal auf den Flügel ausweicht und dann halt dafür sorgt, dass auch mal die rechte Seite gedoppelt werden kann, um über den Flügel dann mal eine 2 gegen 1 herzustellen oder mal Sané tatsächlich dazu zu bringen, dass er 1 gegen 1 mal durchkommt und vielleicht in den Rückraum spielen kann, wo Paraguay dann vor allem im Spiel gegen die USA anfällig war. Aber ich bin mir eigentlich fast sicher, dass der Bundestrainer soweit nicht gehen wird.
Wahrscheinlich keine einzige von den Änderungen. Nathaniel Brown hat auch nochmal mittrainiert mit der Mannschaft. Das heißt, der könnte dann auch wieder zurückrücken auf die Linksverteidigerposition, glaube ich nämlich auch. Und dann weiß ich nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht für das deutsche Team ist. Der Schiedsrichter wird derselbe sein wie im ersten Spiel gegen Curaçao. Jalal Jayed, der Marokkaner. Und ich sag mal so, keiner hat so viele Passwege zugemacht wie er im ersten Spiel. Das war da dann nicht so entscheidend bei dem 7:1. Vielleicht hat er aber auch draus gelernt. Heute Abend startet aber schon das 16. Finale. Südafrika gegen Kanada ist die erste Partie, live zu sehen im ersten und zu hören im Audiostream. Und das ist das Duell der Gruppenzweiten aus Gruppe A und Gruppe B. Für beide das allererste K.O.-Spiel bei einer WM überhaupt. Beide mit 4 Punkten weitergekommen. Und Südafrika war ja so ein bisschen die Überraschung, dass die noch am letzten Spieltag auf den 2. Platz gesprungen sind. Hatten jetzt seit Mittwoch Pause, Kanada auch super lange Pause gehabt. Gespielt wird in L.A., das könnte auf jeden Fall, also es wird kein Nachteil für Kanada sein, aber es ist ein bisschen schade, dass Kanada jetzt keine Heim-WM mehr hat.
Sie hatten es in der eigenen Hand.
Sie hatten es in der eigenen Hand. Hätten sie gegen die Schweiz gewonnen, wären sie Gruppenerster gewesen und in Kanada geblieben. Aber es ist ja auch gerade so dieser Fußball-Hype in Nordamerika aufgekommen und das sagt auch Alfonso Davis.
The first time I stepped on the pitch.
Als ich in Toronto im Stadion stand, war es beeindruckend. Ich habe noch nie so viele Kanadier bei einem Fußballspiel gesehen. Unglaublich.
It was honestly truly amazing.
Ja, es scheint ja auch so, als könnte er dann jetzt auch sein WM-Debüt geben. Der wurde ja im letzten Gruppenspiel noch wahrscheinlich nur noch geschont. Also er scheint ja eigentlich wieder fit zu sein.
Ich würde es ihm total gönnen, dass er jetzt dann da eigentlich endlich mal eingreifen kann. Das wird für die kanadische Mannschaft auf jeden Fall eine unangenehme Aufgabe. Wobei ich eigentlich so den Eindruck habe nach den Vorrundenspielen, dass sie da schon zumindest gewappnet sein müssten. Mhm. Haben die zweitmeisten Großchancen rausgespielt, die zweitmeisten Tore auch erzielt. Finde, sie haben auch echt im Ballbesitz, auch wenn Jesse Marsch ja so für diesen sehr stringenten Pressing-Fußball steht, in Ballbesitz gute Ideen und Abläufe. Und Südafrika wird ja, also sie sind sehr gut darin, das letzte Drittel zu verteidigen. In den letzten Spielen geworden, muss man sagen. Am ersten Spiel gegen Mexiko war das noch wild alles. Ja. Das heißt, so die Aggressivität im letzten Drittel ist da. Du hast eine hohe Ernsthaftigkeit in der Verteidigung. So, und ich sehe trotzdem Kanada als klaren Favoriten in dem Spiel.
Sehe ich auch absolut so, aber Südkorea war halt auch der klare Favorit gegen Südafrika, ne?
Ja, und die sind sich auch nicht so unähnlich. Also Kanada und Südkorea haben nicht so eine unähnliche Spielanlage. Und das ist nicht ungefährlich, weil sie halt auch beide die Ordnung sehr weit hochschieben und damit natürlich auch immer Raum für konterstarke Gegner liefern.
Was ich mich auch so ein bisschen frage, das ist ja das einzige Spiel heute Abend. Das wird um 21 Uhr angepfiffen. Was machen wir denn? Dann ist doch noch ganz viel Nacht übrig. Was machen wir danach?
Gute Frage. Können wir uns ja morgen spontan überlegen.
Ich wollte gerade sagen, kannst du ja dann morgen früh berichten, was ihr gemacht habt, weil ich bin ja nicht da. Unsere Kollegin Lisa Teller sitzt dann mit dir da.
So machen wir es.
Viel Spaß.
Euch auch.